Also ich glaube, der deutschsprachige Markt ist international tendenziell etwas zurückhaltender, was sowas angeht. Wir merken auch, dass andere Märkte für uns deutlich einfacher sind. Also mit den gleichen Werbebotschaften schaffen wir es in den USA, 5 bis 10 Mal mehr Leute einfach zu begeistern oder für etwas zu interessieren. Ich glaube, dass sich das allerdings bei uns auch recht schnell in die Richtung entwickeln wird, wenn wir erstmal diese erste Regulierungshürde hinter uns gelassen haben. Ich glaube, im Moment ist sehr viel Unsicherheit. Das macht es für uns jetzt im ersten Schritt eigentlich schwerer oder für generell deutschsprachige AI-Startups mit Sicherheit. Allerdings ist es so, wenn wir den deutschen Anforderungen genügen, dann haben wir es international einfacher. Ich glaube, Deutschland ist deswegen eine sehr, sehr spannende Homebase. Man guckt anders auf die Themen. Man hat viele Sidequests, die man irgendwie lösen muss, neben der eigentlichen Technologie, neben der Skalierung. Aber wenn man die gelöst hat, dann ist man auch ready to scale. Also dann kann man definitiv von hier aus international erobern. Deutlich einfacher als von international, glaube ich, in den deutschen und auch europäischen Markt, weil der ist natürlich irgendwo sehr, sehr ähnlich reguliert.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Wirtschaftsversprechen Deutschland. Heute zu Gast Marco Verhoeven, CEO von Catch HR. Und ich freue mich, ihn im Rahmen unseres Formates WVD Startups to Watch zu interviewen. Denn wie findet man die besten Talente in einer Welt, in der Geschwindigkeit, Präzision und die richtige Ansprache den Unterschied machen? Marco kennt definitiv die ein oder andere Antwort darauf. Denn mit Catch HR revolutioniert er nicht nur das Recruiting, sondern auch das Sourcing von Talenten, unterstützt durch den KI-Agenten Kira, der gezielt die richtigen Kandidaten identifiziert und anspricht. Freut euch daher auf eine spannende Folge mit Einblicken hinter das Startup, die Technologie und vor allem wie menschliche Intuition und smarte Prozesse die HR-Landschaft auf den Kopf stellen. Los geht's! Moin Marco.
Hi.
Ich freue mich, dass du da bist. Stell dich doch mal kurz in eigenen Worten vor.
Ich bin Marco, ich bin Founder von Catch HR. Ich bin 31 Jahre alt, habe einen Background im Consulting und bin so der Zahlen-Daten-Fakten-Typ und deswegen auch bei uns fürs Thema Investor Relations und unter anderem auch Product zuständig. So viel erstmal zu mir.
Perfekt. Was war am Ende, würdest du sagen, der Moment, der Aha-Moment, whatever, wo du gesagt hast, jetzt ist Zeit zu gründen und vor allem jetzt ist Zeit, Catch HR zu gründen?
Das war während des Studiums. Ich habe dual studiert. Wie gesagt, Background im Consulting. Ich habe damals sehr viel in der HR auch gesessen und gemerkt, dass hier irgendwie einiges schief läuft. Dazu muss man wissen, ich habe einen Hintergrund Wirtschaftsinformatik, dementsprechend immer techie unterwegs gewesen und habe einfach gemerkt, hier werden auch Akten von links nach rechts geschoben und das hat in mir so ein Störgefühl ausgelöst und dementsprechend für mich der Moment zu sagen, hier ist eine große Opportunity, hier kann man was reißen.
Jetzt folgt Werbung. Dieser Podcast wird unter anderem in Partnerschaft mit T-Systems umgesetzt, dem führenden Dienstleister für Informationstechnologie und Digitalisierungslösungen in Deutschland. Das Tochterunternehmen der Deutschen Telekom bietet seit über 25 Jahren End-to-End-IT-Lösungen an und treibt damit die digitale Transformation und Souveränität von Unternehmen in allen Industrien und der öffentlichen Hand. Dahinter stehen rund 27.000 Mitarbeiter, die Herausforderungen wie digitale Transformation, flexible Cloud-Lösungen und sichere Kontrolle über Daten zuverlässig lösen. Unter www.t-systems.de erhaltet ihr alle Informationen zu T-Systems und den dort angebotenen Lösungen und Produkten. Viel Spaß dabei und den Link hinterlege ich euch auch nochmal gerne in den Shownotes. Und jetzt zurück zum Podcast.
Du hast ja nicht alleine gegründet, du hast das zusammen mit Justin gemacht. War die Einzigen oder was war noch drumherum, rund um das Gründungsteam?
Genau, also rund um uns herum war viel Friends and Family am Anfang, wie man sich das vorstellt. Also wir beiden die einzigen Founder, aber sehr viel Support von vom Netzwerk und von Leuten, die teilweise auch heute noch dabei sind. Insbesondere unsere IT sind zwei Entwickler, die ganz, ganz früh mit auf den Zug aufgesprungen sind, damals selber noch im Studium und immer noch Kernteam bei uns sind.
Wie würdest du am Ende Catch HR in einem Satz beschreiben? Was ist sozusagen eure Lösung, die, ich sag mal, vergleichbar mit den anderen tatsächlich raussticht?
Ja, wir sind ein AI-Recruiter, also ein System, was mithilfe von KI das Recruiting automatisiert, mit einem Fokus auf dem Thema persönlicher Passung von Kandidaten.
Mhm. Was würdest du sagen, ist der wesentliche disruptive Faktor tatsächlich in dem, wie ihr es macht und wie aktuell, ich sag mal, klassisches Recruiting abläuft?
Wir hiren mit völlig anderen KPIs, nämlich auf, mit einem Fokus auf dem Thema Retention. Also die Leute, die wir vermitteln, da wollen wir, dass die auch lange im Unternehmen bleiben. Der ganze Algorithmus ist darauf aufgebaut. Wir schauen, was sind denn so Werttreiber für auf der einen Seite die Unternehmen, aber auf der anderen Seite auch natürlich die, die Kandidaten. Also warum bleibt jemand länger im Unternehmen? Das ganze System ist mit über 1000 führenden Unternehmen trainiert worden, mit Millionen von Datensätzen, die man sich da, die wir uns da reingezogen haben und entsprechend, um das zu gewährleisten, zu schauen, okay, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird wer erfolgreich auf dieser Stelle sein? Und das ist der Kern dessen, was wir machen. Und das ist ein ganz anderer Ansatz, als das im Grunde der Wettbewerb tut.
Was ist ein gutes Beispiel dafür, für, wenn du sagst, auf Retention-Basis? Gibt es eine Blaupause, wo man sagt, das sind tatsächlich die Themen, warum Leute bleiben? Oder ist es tatsächlich eher, wo du sagst, das ist doch teilweise doch sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, in welchem Unternehmen man ist, was die Themen sind, die tatsächlich Werttreiber sind?
Ja, also große, vielschichtiges Thema. Mhm. Ganz, ganz wichtig ist die direkte Arbeitsbeziehung, also das direkte Umfeld. Häufig wollen ja Unternehmen irgendwie eine Company-Culture bilden. Company Culture kannst du allerdings vielleicht mit 10, 15 Mitarbeitern vielleicht noch in einer Art und Weise dazu sagen, aber ab einer gewissen Größe ist es sehr, sehr schwierig und dann haben wir eher so Mikroklima in Unternehmen und was wir versuchen einzuschätzen, ist die Passung einer Person zu einem Team. Also wie wahrscheinlich ist es, dass er einfach passt zu den anderen Teammitgliedern und dass das insgesamt ein High-Performance-Team wird, dass sie sich gegenseitig hochziehen und ein Drive einfach entsteht an der Stelle.
Was ist für dich ein High-Performing-Team, wenn du zum Beispiel nehmen würdest jetzt bei euch in der eigenen Organisation? Wie aus welchen Komponenten stellt ihr das zusammen?
Ich glaube, bei High-Performing-Teams kommt es darauf an, dass sie sich blind aufeinander verlassen können. Mhm. Und dafür muss man aus meiner Sicht auf jeden Fall komplementär zueinander sein, weil aufeinander verlassen bedeutet ja auch, ich weiß, der andere hat Fähigkeiten, die ich nicht habe. Die sind super wichtig. Und ich verlasse mich einfach darauf, dass er das, was er da macht, gut macht. Und ich kann es auch nicht selber machen an der Stelle. Das bedeutet also, ja, die richtige Mischung an Personen zusammenzubringen, die dann eben einzelne Bereiche super abdecken können und da eben extrem stark drin sind, gleichzeitig wissen, dass man in anderen Bereichen nicht so stark ist. Und am Ende des Tages daraus das richtige Bild zusammenzuformen, das ist, glaube ich, die Herausforderung.
Total spannend. Wäre es eigentlich wirklich Zielgruppe? Sind das Organisationen, die größer sind, wo es tatsächlich genau mehr dieser wirklichen Teamstrukturen unterschiedlicher Art und Weise benötigt? Oder kann es auch sozusagen in einem kleinen Team sozusagen sich lohnen? Also was ist tatsächlich so, wo du sagst, okay, wo ist euer Sweet Spot, wo ihr sagt, die sind in uns oder für die Technologie, die wir haben, im Markt tatsächlich relevant?
Also wir machen das sehr, sehr viel für High-Volume-Recruiting. Mhm. Und zwar deshalb, weil unsere Technologie sich dafür eignet, das wirklich in der Skalierung einzusetzen. Häufig ist es ja so, in kleineren Teams, da wird, sag ich mal, von Haus aus mehr auf das Thema Passung geachtet. Man hat auch ein bisschen mehr Zeit vielleicht, die man miteinander verbringt. Und es ist nicht so, dass eine große Anzahl an Kandidaten jetzt durch den Prozess gejagt werden, sondern man verbringt vielleicht ja doch ein bisschen mehr Zeit zusammen und der persönliche Vibe, der ist dann auch näher dran. Man muss jetzt nicht als Hiring Manager für ein anderes Team hiren, wo man selber gar nicht drin ist. Dementsprechend doch eher für größere Corporations und da eben auch die Herausforderung zu sagen, ja, was sind eigentlich meine Treiber intern, was führt dazu, dass Leute vielleicht ich eine hohe Fluktuation habe möglicherweise oder dass Leute eben nicht so lange bleiben, wie ich es gerne hätte. Da eben auch diesen Qualitätsanspruch in ein High-Volume-Recruiting reinzubringen. Weil das Thema persönliche Passung ist gerade im High-Volume-Recruiting-Bereich Blue-Collar zum Beispiel eigentlich kein großes Thema. Da wird meistens auf die Skills geschaut. Das war's. Man hat sehr, sehr viele Profile. Dementsprechend fällt das immer so ein bisschen hinten runter, ist aber trotzdem ein unglaublich wichtiger Faktor einfach dafür, um ein Unternehmen auch langfristig erfolgreich zu machen.
Ganz oft habe ich immer das Gefühl, wenn man über High Volume auch gerade im Recruiting spricht, dass eher dann so die Blue-Collar-Workers sind etc., wo eher jetzt nicht, sag ich mal, die Fachkräfte vermittelt werden. wer ist denn wirklich Zielgruppe? Also auf der anderen Seite, weil eigentlich glaube ich, bei, wenn es wirklich um Komponenten und Themen geht, ist das dann eher da, wo man sagt, ich suche auch wirklich die richtigen mit den richtigen Fähigkeiten, dass sie auch loyal oder sagen wir mal längerfristig in der Organisation bleiben, oder geht es einfach, ist eigentlich völlig egal, es geht eigentlich um die Passung, wer passt eigentlich zu welchem Unternehmen sehr gut, unabhängig jetzt von dem Qualifikationsstandard?
Ich würde Letzteres sagen, also definitiv, wir sind sehr, sehr breit einsetzbar und wir werden auch, sage ich mal, vom Azubi bis zum mittleren Management eingesetzt. Wir haben unseren eigenen CTO mit unserer Software geheiert, also nach hinten raus ist es offen in alle Richtungen und wir wollen uns da auch nicht limitieren an der Stelle. Es war einfach nur ein Use Case, sage ich mal, von der Kundenseite werden wir sehr, sehr häufig für, sage ich mal, die Jobs, wo man eben höhere Volumen hat, eingesetzt, wo jetzt vielleicht auch nicht unbedingt ein Headhunter zum Einsatz kommt zum Beispiel.
Wie funktioniert auf der anderen Seite das Geschäftsmodell? Führ uns da mal so ein bisschen rein. Ist das pro vermitteltem Kandidat? Ist das ein Lizenzmodell, ein Abo? Also wie läuft das? Oder wie stark auf der anderen Seite muss auch die Organisation, sag ich mal, ein Commitment mit euch eingehen, damit am Ende auch, sag ich mal, eure Art der Software oder auch Lösung mehr oder weniger implementiert werden kann?
Wir werden meistens sehr, sehr stark integriert in die Prozesse der Kunden, dementsprechend also für eine Vielzahl an Stellen auch verwendet. Und das Commitment, ja, ist meistens ein Jahresvertrag, wobei wir meistens mit POC-Phasen starten von ein paar Monaten, wo wir zusammen schauen, dass wir die Software ans Laufen bekommen und entsprechend auch in die Softwarelandschaft meistens, die schon da ist, integriert bekommen. Wir sehen uns selber als Plug-and-Play-Lösung, das heißt also eigentlich, man kann von Beginn an starten, wir integrieren uns nahtlos in das, was die Kunden schon haben. Genau, und das ist so der Ansatz, den wir da fahren an der Stelle. Geschäftsmodell an sich, ja, das ist ein klassisches SaaS-Modell, basierend auf der Anzahl der Bewerbungen, die man so im Jahr bekommt, weil unser System end-to-end den ganzen vorderen Teil des Recruiting-Prozesses für die Unternehmen abnimmt und ja, eben da über die Analysen hin bis zum Matching, bis zum Erstgespräch im Grunde den gesamten Prozess automatisiert vereinfacht. Und das Thema, wie viele Stellen habe ich denn parallel offen, für welche Stellen muss ich jetzt sourcen? Also das sind so die beiden Module, die wir uns da anschauen.
Wer ist tatsächlich der kniffligere Part in der Organisation? Die Geschäftsführung, sozusagen die Leitungsfunktion, die sagen, ich finde das richtig gut, oder am Ende die für die IT verantwortlich sind?
Jetzt hast du einen nicht genannt, das wären die Hiring Manager beziehungsweise die Recruiter, die mit dem System arbeiten. Ich glaube, für uns ist die IT tatsächlich fast nie der Ansprechpartner, weil wir innerhalb von ein paar Minuten integriert werden können. Also wir haben da Schnittstellen gebaut, die existieren zu den gängigen Systemen. Das ist kein großer Aufwand. Und die Geschäftsführung ist auch fast immer auf unserer Seite, weil KI-Lösungen einzuführen und zu sagen, hey, wir müssen hier produktiver werden, ist, glaube ich, von Geschäftsführungsebene eigentlich gar keine Frage.
Vor allem, weil wir eher an den umsetzenden Elementen.
Genau, also wir können sehr klar einen ROI quasi auch immer darstellen, deswegen ist die Geschäftsführung immer voll dabei. Ist tatsächlich die Frage, wie schaffe ich das zu integrieren, KI-Lösungen Hand in Hand mit meinem Team? Das ist schon oft auch eine Change-Frage, weil KI-Lösungen, denen muss man ein bisschen vertrauen, denen muss man ein bisschen Raum geben. Die sind auch, unsere Lösung ist auch autonom, dementsprechend trifft die einfach auch eigene Entscheidungen und da muss man sich vielleicht erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Das heißt also so ein Coworker, der kein Mensch ist, sondern halt eine KI.
Wie schafft ihr es auf der anderen Seite, das Thema Vertrauen in dem Kontext dann hinzubekommen? Ich merke das ja auch ganz oft, es ist sowohl ein Stück weit Mindset, es geht aber auch natürlich um Akzeptanz, also so technologische Entwicklung gegenüber. Ist es ein Prozess, wo man sagt, pass auf, probiert es, fühlt es, merkt mehr oder weniger, wie die Dinge funktionieren, oder gibt es einen anderen Trick, wo ihr versucht, irgendwie Vertrauen sozusagen in bestehende Strukturen reinzubekommen?
Also tatsächlich, das Fühlen ist extrem wichtig, deswegen sage ich immer, POC-Phase ist eigentlich die wichtigste Phase, da wo man, also man kann ja viel erzählen, die KI macht dies, die KI macht das, aber am Ende fühlt man es erst, wenn man merkt, boah, die arbeitet ja richtig mit mir zusammen, die hat folgende Entscheidungen getroffen, die Entscheidung finde ich jetzt gut, die Entscheidung finde ich vielleicht nicht so gut, dass man das eben spürt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite versuchen wir Vertrauen über sehr viel Sichtbarkeit herzustellen, also dass wir sämtliche Prozesse offenlegen. Das heißt, man kann alles sehen, was die KI für einen entscheidet. Man sieht auch, warum sie das entscheidet. Und wenn man möchte, kann man eben alles Schritt für Schritt nachvollziehen. Und wir sehen häufig in der Anfangsphase, dass unsere Kunden da auch reinschauen und sehr interessiert sind. Ja, welche Nachricht hat denn die KI geschrieben und warum hat sie hier so reagiert? Aber ab einem gewissen Punkt dann eben auch loslassen. Vielleicht wie bei so einem engagierten Praktikanten, sage ich immer gerne, mhm. ne, wo man am Anfang ein bisschen Leitplanken aufzeichnet und dann irgendwann sagt, ach, hat er verstanden und jetzt darf er mal alleine.
Absolut. Ich denke mal gerade auch, was ihr da schafft mit der Nachvollziehbarkeit von wie wurde eigentlich welche Entscheidung getroffen, ist das natürlich schon ein signifikantes Thema. Ihr habt auf der anderen Seite gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, auch erfolgreich. Wofür setzt ihr eigentlich momentan auch das Geld oder generell das nächste Kapital, was auch sozusagen in die Firma fließt, ein? Was sind eigentlich so die Themen, wo es, ich sag mal, bei euch wirklich einen Entwicklungsschub benötigt? Ist es dann eher in der technologischen Seite? Ist es eher auf der vertrieblichen Seite, wo man sagt, okay, wir wollen das Ding natürlich zum Wachsen bringen, weil natürlich auch ein bisschen mit der Masse steigt natürlich auch im besten Fall natürlich auch die Qualität des Systems. Wo gehen gerade die Aktivitäten hin?
Jetzt hast du schon genau beide Bereiche genannt. Also auf der einen Seite, was wir gerade aufbauen, ist ein Inbound-Funnel. Wir haben sehr, sehr stark auf Outbound gesetzt in der Frühphase, was auch ja ganz hervorragend funktioniert hat, mit großen Corporates zusammenzuarbeiten. Wir wollen aber auch in die Masse, sage ich mal, der Unternehmen vorstoßen, da wo die 50, 100, 200 Mitarbeiter starken Unternehmen eben auch unterwegs sind, weil wir wissen, dass wir über die Skalierung eben, wie du gerade sagtest, auch relevante Daten erreichen können. Und das ist so unser nächster Ansatzpunkt, damit einhergehend auch die Internationalisierungsstrategie. Auch das wollen wir in erster Linie mit Inbound befeuern. Das ist halt mit Outbound ein bisschen schwieriger, herausfordernder. Und auf der anderen Seite auch Investitionen in Tech. Also der Markt schläft nicht. Wir sehen sehr, sehr viel aktuell im HR-Tech. Ist auch in der Vergangenheit, in den letzten Jahren sehr, sehr viel reingeflossen an Ressourcen und dementsprechend ja für uns einfach auch die Herausforderung, da weiterhin top-notch zu sein.
Was ist auf der anderen Seite, gerade wenn es darum geht, eine erfolgreiche Internationalisierung, eine erfolgreiche sozusagen Geschäftsmodellentwicklung hinzubekommen, kommt ja sehr, sehr oft die Frage nach strategischen Partnerschaften beziehungsweise nach anderen Elementen, wenn es um Joint Ventures geht. Gibt es für euch jemanden, der tatsächlich total spannend ist, wenn es darüber geht, das wäre tatsächlich sozusagen eine radikale Art der Zusammenarbeit, wo beide Seiten, sag ich mal, maximal von profitieren könnten? Also gibt es so einen strategischen Partner, der dir sozusagen den du sehr, sehr gerne sozusagen zu euren Kreisen zählen würdest?
Ja, sehr, sehr spannende Frage. Habe ich mich natürlich auch schon mit beschäftigt. Wir finden LinkedIn sehr, sehr interessant. LinkedIn hat einen sehr, sehr starken Fokus auf White Collar grundsätzlich. Also nicht so viel Expertise im Blue Collar Bereich. Ich habe aber das Gefühl, dass sie das gerne hätten, beziehungsweise dass sie sich als allgemeinere Recruiting-Plattform auch gerne aufstellen würden, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite das Thema Personality und persönlicher Fit, was auf der Plattform aus meiner Sicht noch nicht so ganz gegeben ist. Auf der anderen Seite haben die natürlich unfassbar spannende Daten, Verhaltensdaten etc. über Menschen und sicherlich auch einiges an Informationen, die wir nicht haben. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass das eine sehr, sehr brisante Mischung wäre.
Ein guter Match. Gibt es einen anderen, wenn du sagst, man ist natürlich auf Kundenjagd und so weiter, ich kenne das ja von meiner eigenen Seite aus auch sehr stark, gibt es eine Love-Brand von dir, wo du sagst, das Unternehmen möchte ich gerne zu meinen Kunden zählen, weil einfach eine bestimmte Beziehung auch von deiner Seite aus da ist?
Ich glaube, da habe ich einige tatsächlich auf der Liste. Ja. Ich muss dazu sagen, ich selbst bin bei uns im Team auch immer derjenige, der sehr, sehr auf diese klassischen Mittelständler steht. Also ich bin ein großer, großer Fan von Familienunternehmen, von Hidden Champions, von solchen Unternehmen, die einfach eine coole Historie haben, eine coole Story haben, auch eine Unternehmenskultur haben, die vielleicht nicht so fancy nach außen gestellt wird, aber die einfach da ist. Und ich glaube, da fallen mir einige ein, speziell jetzt im deutschen Mittelstand, mit dem wir super gerne zusammenarbeiten würden und teilweise auch schon zusammenarbeiten. Wirt wäre jetzt einer, der mir direkt einfällt. Mhm. Ich finde, das ist ein ultra spannendes Unternehmen. Ist jetzt noch kein Kunde, aber könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und Unternehmen, die sehr, sehr ähnlich unterwegs sind. Also starke Unternehmenswerte auch einfach verkörpern.
Wenn man da natürlich ein bisschen reingeht und mir mal kurz zu der Tech-Komponente von euch zu sprechen kommen, was beeinflusst eigentlich eure Entwicklung am meisten? Ich weiß gar nicht, auf welcher Plattform habt ihr angefangen zu programmieren? Ist es eine eigene? Macht ihr Datenanreicherung mit anderen Systemen? Wie funktioniert so ein bisschen der Tech-Stack?
Ja, also da ist es tatsächlich so, dass wir eine Eigenentwicklung haben, wobei wir ja auch schon ein bisschen länger unterwegs sind. Also wir sind vor der ganzen GPT-Geschichte gestartet und das befeuert uns natürlich enorm. Also ich glaube, das geht allen so. Wir haben eine Datenbasis geschaffen in den letzten Jahren, die wir jetzt mit diesen neuen Transformer-Modellen einfach auch extrem besser, viel, viel besser nutzen können, als wir das in der Vergangenheit konnten. Und dadurch ergeben sich einfach für uns neue Möglichkeiten. Heißt also, der Markt wächst zwangsläufig. Die KI-Anwendungen links und rechts werden immer, immer stärker. Mhm. Und das befeuert auch unseren Tech-Bereich. Wir sind ursprünglich mit einer normalen JavaScript-Anwendung in einer Web-App gestartet. Zweiseitiger Marktplatz im Grunde. Kandidaten auf der einen, Unternehmen auf der anderen Seite. Klassische SaaS-Lösung und mittlerweile sehr, sehr viel stärker auch im Bereich, hey, was können wir eigentlich für Menschen automatisieren, wo wir, wie Menschen agieren. Das war am Anfang sicherlich noch nicht so, dass das überhaupt denkbar war, dass man das kann. Mittlerweile absoluter Kern von dem, was wir tun.
Wie autonom kann tatsächlich in der Zukunft die Software laufen? Thema AI, Agents etc. Du hast ja vorhin schon gesagt, es werden schon eigenständige Entscheidungen getroffen, die nachvollziehbar sind. Was ist die Endstufe?
Ich glaube, da gibt es nichts, was die Fantasie bremst an der Stelle. Man muss sich immer vorstellen, Agents und Workflows werden halt oft verwechselt oder miteinander vermischt. Workflows sind Dinge, die wir bauen, die wir vorgeben und die dann halt durchgeführt werden. Klassische Automatisierung ist jetzt nichts Neues eigentlich. Wir sind schon im Bereich Agentic, also das System kann in gewissen Rahmen autonome Entscheidungen treffen und da halt rein datenbasiert agieren. Und ich glaube, alles, was man sich vorstellen kann, was ein System machen könnte, bis hin zu Einstellungsentscheidungen, kann es in der Zukunft auch grundsätzlich machen. Die Frage ist immer, wie viel möchte man ihm zugestehen? Also das ist eher die Limitierung als jetzt technologisch.
Jetzt folgt Werbung. Wer diesen exzellenten Klang dieses Podcasts auch in seinen Büro- und Konferenzräumen vorfinden möchte, der ist mit der Team Connect Bar von Sennheiser genau richtig. Diese All-in-One-Lösung von Sennheiser kombiniert eine 4K Ultra-HD-Kamera mit integrierten Mikrofonen und Lautsprechern und sorgt so für eine herausragende Audio- und Videoqualität in euren Meetings. Wir nutzen es selber hier in unseren Büroräumen, die Technologie, und sind wahnsinnig überzeugt, denn die Einfachheit, per Plug and Play das anzuschließen, die Funktionalität, da wir es mit allen gängigen Plattformen benutzen können, ob jetzt von Teams, Zoom und so weiter und so fort, kein Problem, flexible Nutzungsmöglichkeiten sind hier gegeben und die Qualität ist einzigartig. Daher, wer Lust hat, seine Konferenzräume und Meetings am Ende des Tages auf das nächste Level zu heben, ab auf sennheiser.com. Schaut euch die Produkte an und viel Spaß beim Erleben. Und jetzt zurück zum Podcast.
Das Marktpotenzial wäre theoretisch eigentlich sehr, sehr groß, ja, wenn man sagt eigentlich, dass eigentlich jedes Unternehmen, das irgendwen einstellt, theoretisch in irgendeiner Weise mit einem bisschen Volumen von Interesse wäre. Wie schätzt ihr das selber ein? Wie interessant ist tatsächlich der deutschsprachige Markt im wirklichen Wachstum? Du hast vorhin gesagt, natürlich die umsetzende Thematik ist ein Thema, natürlich auch, wir haben mit regulierenden Themen und sonstiges, also gerade um diese Elemente herum, natürlich oftmals, ich würde mal sagen, eher Bedenken. Wie spannend ist trotzdem der Markt, also wenn du sozusagen die Reaktionen wahrnimmst, also wenn ihr in die Ansprache geht, wie offen geht man mit euch um, mit so einer Technologie? Also das eine ist ja, man möchte es, ja, AI-Agents, ja, und AI generell, großes Thema, großer Hype. Wenn es aber dann darum geht, das wirklich einzusetzen, die Dinge mehr oder weniger in die Organisation reinzutragen, sieht die Quote schon wieder ganz anders aus. Wie nimmst du das gerade wahr?
Ja, eigentlich genauso. Also ich glaube, der deutschsprachige Markt ist international tendenziell etwas zurückhaltender, was sowas angeht. Wir merken auch, dass andere Märkte für uns deutlich einfacher sind. Teilweise, also mit den gleichen Werbebotschaften schaffen wir es in den USA, 5 bis 10 Mal mehr Leute einfach zu begeistern oder für etwas zu interessieren. Ich glaube, dass sich das allerdings bei uns auch recht schnell in die Richtung entwickeln wird, wenn wir erstmal diese erste Regulierungshürde hinter uns gelassen haben. Ich glaube, im Moment ist sehr viel Unsicherheit. Wir merken sehr, sehr viel Regulierungs Druck, der dann häufig einfach an die Dienstleister auch weitergegeben wird. Das macht es für uns jetzt im ersten Schritt eigentlich schwerer oder für generell deutschsprachige AI-Startups mit Sicherheit oder AI-Startups aus dem deutschen Markt. Allerdings ist es so, wenn wir den deutschen Anforderungen genügen, dann haben wir es international einfacher. Ich glaube, Deutschland ist deswegen eine sehr, sehr spannende Homebase. Man guckt anders auf die Themen. Mhm. Man hat viele Sidequests, die man irgendwie lösen muss, neben der eigentlichen Technologie, neben der Skalierung. Aber wenn man die gelöst hat, dann ist man auch ready to scale. Also dann kann man definitiv von hier aus international erobern. Deutlich einfacher als von international, glaube ich, in den deutschen und auch europäischen Markt, weil der ist natürlich irgendwo sehr, sehr ähnlich reguliert.
Was auf anderer Seite natürlich immer sehr, sehr gut geht, generell ist natürlich, wenn man, du hast vorhin gesagt, den ROI irgendwie mit aufgleist, ja, den Return on Invest in dem Kontext. Was ist so ein klassisches Beispiel? Gibt es da irgendwie so ein Durchschnitt, wo man sagt, pass auf, du hast eine Größe X, du rekrutierst Y, wie viel Prozent Einsparungspotenzial hast du im Sinne von Zeit, im Sinne von Ressource Mensch, ja, also Arbeitskraft wird vielleicht auch anderweitig frei, bis hin zu besseren Ergebnissen, weniger Kosten und so weiter. Was sind so die Zahlen, sage ich es mal, hinter dem ROI, die wesentlich sind?
Ich mache es gerne sehr greifbar danach erzähle ich, was noch alles positiv an der Sache ist. Sehr greifbar ist, wenn man sich vorstellt, gerade im High-Volume-Bereich viele Kandidaten, ich mache jetzt mal einen Blue-Collar auf, liefern unvollständige Informationen. Jetzt bekomme ich als Unternehmen, sage ich mal, 30.000 Bewerbungen im Monat. Das ist jetzt schon ein sehr, sehr großes Unternehmen. Mhm. Muss die in irgendeiner Art und Weise jetzt erstmal vorsortieren. Die meisten Kandidaten hören erstmal 3 Monate nichts von mir, weil ich das alles abarbeiten muss und dann ist schon wieder der nächste Schwung Kandidaten auf meinem Tisch. Da ist einfach die Frage, wie kann ich diese Prozesse wirklich hands-on mit KI verbessern? Mhm. Wir haben das in der Erhebung mit verschiedenen Kunden herausgefunden, so roundabout 5 Minuten pro Bewerbung kostet das intern, da verschiedene Prozesse anzustoßen, wie zum Beispiel Unterlagen nachzufordern. Mal ganz plain. Also ich fasse einfach nur Unterlagen nach oder Informationen nach, bevor ich überhaupt eine Entscheidung treffen kann. Mhm. Mit unserer Lösung kostet das quasi überhaupt keine Zeit mehr. Overall, den gesamten Prozess sparen wir 90% der manuellen Arbeit ein. Mhm. Was nicht bedeutet, dass dann Recruiter nicht mehr gebraucht werden, sondern im Gegenteil, die können viel, viel wertschöpfendere Arbeit machen. Heißt, das System reichert im Grunde die Kandidatendaten an. Wir fassen nach bei Kandidaten, wenn Informationen fehlen. Und wir gehen deutlich über das noch hinaus. Und da kommt jetzt der Teil, wo wir keinen zählbaren ROI vielleicht mehr haben an der Stelle, sondern wo ein bisschen Fantasie aber mitspielt, wo ich sage, ja, wenn du auf der einen Seite voll angereicherte Profile hast und dann gehen wir noch darüber hinaus, indem wir dir sagen, hier, das sind übrigens die Persönlichkeitsmerkmale, die Kandidaten mitbringen. So und so kannst du die wirklich gut einsetzen und auf einen Blick die Top 10, bei denen du dich am besten sofort meldest, herausstellen können. Dann bedeutet das, du bist viel, viel schneller bei den Top-Kandidaten, als der Wettbewerb das vielleicht ist. Mhm. Und kannst die nicht nur schneller identifizieren, sondern vor allem auch direkt mit denen Termine machen. Also da, wo du vorher quasi noch Unterlagen gewälzt hast, bist du jetzt schon in Gesprächen. Und da sehen wir auch, dass unsere Kunden da deutlich mehr Zeit einfach für verwenden dann für die Gespräche, weil eben nach vorne hin für diese manuelle Arbeit deutlich viel, also Zeit wegfällt, die man dann in sinnvollere Dinge stecken kann.
Wenn wir jetzt so ein bisschen die Vision von KateHR mal angucken, 5, 10 Jahre mal weitergedacht. Wenn ich dich jetzt so sprechen höre, dann denke ich natürlich gleich, okay, krass, wenn ich jetzt weiß, das sind die Kandidaten, ich habe danach ein voll angereichertes Profil. Selbst die dann nicht für das Unternehmen geeignet sind, können ja theoretisch Vorschläge irgendwann von euch bekommen, wo man sagt, du matchst zwar nicht auf die, aber du matchst hervorragend auf die anderen. Also das sind natürlich auf der Plattform selbst natürlich noch ganz andere Möglichkeiten von Verbindungen, von Connections natürlich möglich. Was ist eure Vision, wenn ihr nach vorne denkt? Wo soll die Organisation stehen in 5 bis 10 Jahren?
Wir sagen immer ready to hire candidates in seconds. Also wir möchten, dass wir die Menschen so gut verstehen, dass wir Menschen empfehlen können innerhalb von Sekunden, wo wir genau wissen, ready to hire im Sinne von kann man bedenkenlos für diese Positionen einstellen und wird nach hinten raus sehr, sehr wahrscheinlich sehr zufrieden sein in der Stelle und einen sehr, sehr guten Job machen.
Okay, sehr cool. Wie lange geht jetzt die Reise schon? Wann habt ihr gegründet?
Offiziell 2020. Wir hatten vorher ein Projekt an der Uni Köln, also an der Hochschule. Haben uns da mit dem Thema AI-Recruiting schon auseinandergesetzt. Ich habe gleichzeitig auch noch bei größeren Konzernen an deren Recruiting mitgearbeitet, also eher auf der Consulting-Schiene. Dementsprechend würde ich sagen, ich beschäftige mich seit 8 Jahren mittlerweile mit dem Thema. Wir selbst sind jetzt 4,5 Jahre als Unternehmen da dran.
Was waren deine persönlichen Highlights aktuell? Also die 4 Jahre, 4,5 Jahre Gründungszeit, nenne ich es jetzt mal, irgendwie so ein bisschen Revue passieren lässt. Was waren tatsächliche Highlights, wo du sagst, das ist so die Art Kneipengeschichte, die du mitnimmst, du sagst, okay, das ist schon echt krass gewesen. Also das ist, welche Geschichten sind das?
Ich glaube, das sind immer diese Highlight-Momente, wo man sagt, da hat sich was entschieden für das Unternehmen oder ja für Startup an sich. Unter anderem der erste Pitch, den wir gewonnen haben, war mit einem großen Mittelständler, wo wir vorgestellt haben, wie wir uns das Recruiting vorstellen. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir noch gar nichts. Das war ein Click-Dummy, den wir da gezeigt haben. Haben aber damit gewonnen und einfach gezeigt bekommen, hey, da ist Bedarf am Markt, da ist Interesse am Markt. Und vorher hatten wir quasi mit noch niemandem gesprochen. Und das war für uns einfach so der erste Moment zu sagen, boah, da ist wirklich Musik drin. Da kann richtig was Cooles bei entstehen. Ansonsten, ich habe die Vorgründungsphase auch geliebt, also wo Friends and Family einfach zusammen gebrainstormt haben, wo wir uns teilweise die Nächte um die Ohren gehauen haben, einfach gemeinsam an einer Idee zu feilen, die noch gar nicht so richtig greifbar war, aber wo einfach alle Lust hatten, daran zu arbeiten. Und nach hinten raus dann natürlich auch die ersten Gehversuche, die ersten Kunden, wo man merkt, okay, langsam kommt unsere Message an. Also das waren, glaube ich, so die Highlights von meiner Seite. Und dann der Punkt, seitdem wir Venture Capital drin haben, zu sehen, okay, das kann auch richtig schnell skalieren, weil das war etwas, wir haben so 2 Jahre gebootstrapped, was wir bis dato nicht kannten, wenn auf einmal Dinge passieren, ohne dass man sie selbst als Founder initiiert hat. Also ein Team, was irgendwie auf einmal Dinge tut, von denen man gar nichts wusste, die aber funktionieren, und dann merkt man, da zieht der Markt in irgendeiner Art und Weise dein Produkt und du merkst, ich kann ja hier wirklich mal verzehnfachen innerhalb weniger Monate. Wir haben damals ein unglaublich starkes Wachstum gesehen, direkt nachdem wir Venture Capital aufgenommen haben in 23. Der Markt war damals auch ziemlich perfekt, also Unternehmen haben eingestellt, als gäbe es keinen Morgen mehr, und waren offen für Lösungen und dementsprechend einfach für uns eine sehr, sehr coole Zeit und ein wilder Ritt. Das war für mich auf jeden Fall eins der Highlights.
Ich würde gerne natürlich, weil man sagt ja ganz oft, wenn man solche Sachen sich anguckt, das läuft wie so ein Aktienindex, gibt natürlich Highs und Lows, sage ich es mal. Ich würde auch gleich gerne nochmal darauf sprechen kommen, was war eigentlich so auch wirklich eine Watschen, ja, würde man sagen, die ihr mitbekommen habt, wo du dachtest, das kann ja wohl nicht wahr sein. Bevor wir das aber machen, weil du es gerade auch angesprochen hast, die Finanzierungsrunde, ich will gar nicht auf das Cap-Table jetzt in Namen und Form, was mich interessiert ist in der Frage, wie deutsch ist euer Cap-Table?
Aktuell sehr deutsch. Also wir sind mit einem deutschen VC gestartet in unserer ersten Finanzierungsrunde. Tatsächlich haben wir keine Pre-Seed gemacht, wir sind direkt in eine Seed gegangen. Aber 100% deutsch, würde ich sagen. Aber wir werden uns in der nächsten Runde wahrscheinlich ein bisschen internationaler aufstellen.
Okay, sehr, sehr spannend. Halten wir auch gerne sozusagen die Zuhörer dann mal auf dem Laufenden, was da so ein bisschen dann, wie es da weitergeht. Auf der anderen Seite, ich habe es vorhin erwähnt, neben Highs gibt's Lows. Was waren Momente, wo du dachtest, boah, ey, das ist schon eine harte Nummer hier?
Ich glaube, wir hatten so einen Nahtodmoment, also was das Unternehmen angeht, als wir einen Pivot gemacht haben oder uns für einen Pivot entschieden haben. Für uns war...
Wie sah der Pivot aus?
Also zu Beginn wollten wir Persönlichkeitsanalysen in Bewerbungsprozesse reinbringen und haben dafür einen Prototypen gebaut, der das konnte, und sind damit dann auf den Markt gegangen und haben da, du hast eben so schön gesagt, eine Watschen bekommen. Also wenn du über ein Jahr an einem Prototypen baust und anschließend sagen dir potenzielle Kunden alle, ja, ist ja eine nette Idee, aber brauchen wir nicht, weil wir haben gar keine Bewerbung. Das war so für uns der Punkt, wo wir gemerkt haben, oh, da haben wir ein bisschen auf der einen Seite am Markt vorbei entwickelt und halt, ja, unsere Vision, die wird so nicht zur Wirklichkeit, weil das wird keiner einsetzen. Das ist einfach nicht wichtig genug. Und Nahtodmoment deshalb, weil für uns natürlich dann nach über einem Jahr, wir waren zu dem Zeitpunkt auch in der staatlichen Förderung und die ist dann ausgelaufen und da war einfach die Entscheidung, gut, machen wir das jetzt weiter? Also wir haben jetzt was fertiggestellt, das will aber keiner haben, was machen wir damit? Ne? Und dann nach hinten raus auch zu sagen, okay, komm, das nehmen wir jetzt zum Anlass zu schauen, was ist denn das Problem eigentlich, was dahinter steht? Weil die haben ja nicht gesagt, nee, mit Persönlichkeit heiraten ist Blödsinn, sondern die haben gesagt, wir können das nicht machen, weil wir keine Bewerbungen haben. Und dann haben wir uns ein bisschen damit beschäftigt, mit Kunden gesprochen oder mit potenziellen Kunden gesprochen und dann gemerkt, okay, die haben auch überhaupt keine digitalen Prozesse, da läuft noch nicht viel im Hintergrund und die schreiben noch in der Zeitung aus. Gut, das ist jetzt vielleicht der Punkt, dass wir da mal ansetzen und dieses Auswahlproblem überhaupt mal wieder kreieren und daraus ist dann im Grunde ja mit dem Pivot diese ganzheitliche Lösung entstanden, wo wir sagen, ja, Matching ist der zentrale Faktor nach wie vor bei uns, aber wir sorgen eben auch dafür, dass deine anderen Probleme gelöst sind, die vielleicht ein bisschen vordergründiger, ein bisschen offensichtlicher sind.
Jetzt folgt Werbung. Die Arbeitswelt von morgen braucht Büroflächen, die anpassbar sind. Die Design Offices bieten genau das. Als führender Anbieter für flexible Arbeitsflächen und multifunktionale Event Spaces sind Sie ein Ansprechpartner, mit dem Sie tatsächlich über die Arbeitsflächen Ihrer Organisation von morgen perfekt nachdenken können. Wenn Sie wachsen mit Ihrem Team, können Sie auch in Ihren Räumlichkeiten wachsen. Wenn Sie schrumpfen, ist es das Gleiche. Sie haben eine Eventfläche vor Ort top ausgestattet, vom Konferenzbereich bis hin zu kleinen Meetingbereichen. Am Ende bleibt kein Wunsch unerfüllt. Ein eigener Barista, ja, auch für mich als Kaffeeliebhaber ein absolutes Highlight, ist ebenfalls Teil des Services. Und daher, wenn Sie an Arbeitsflächen von morgen denken, dann schauen Sie mal bei designoffices.de vorbei. Und jetzt zurück zum Podcast.
Total spannend, das hast du auch gerade so ein bisschen gesagt, das ist ein bisschen auch ganzheitlicher, sei nicht nur das Matching, sondern ihr seid auch ein bisschen vor der Wertschöpfung und ein bisschen auch danach. Wo ist der größte Need in Deutschland? Ist es tatsächlich das, dass man genug Bewerbungen für die eigenen Stellen bekommt oder ist es tatsächlich, dass man die richtigen Leute für die richtigen Stellen bekommt? Oder kann man das so gar nicht sagen?
Also wenn du mich fragst, sage ich die richtigen Leute für die richtige Stelle, definitiv. Aber dahinter stehen halt sehr, sehr viele Probleme, die vielleicht ein bisschen offensichtlicher sind. Aber nach hinten raus merkt ein Unternehmen dann immer erst sehr spät, wenn man eben nicht die richtigen Leute hat. Dann, wenn die Fluktuation hoch ist oder die Performance nicht stimmt. Und da werden dann häufig die Probleme eher individuell bei den Menschen gesucht und weniger im Prozess jetzt irgendwo. Das heißt, ja, ich glaube, es hat natürlich auch immer mit der Marktlage zu tun. Also es gibt Marktlagen, da laufen einem die Leute so zu. Dann gibt es Marktlagen, da ist das nicht so. Ich glaube, perspektivisch in der nahen Zukunft wird selten so sein, dass man Fachkräfte, top ausgebildete Leute einfach findet in Deutschland. Dementsprechend schon auf der Sourcing-Seite, würde ich sagen. Aber dahinter steht natürlich auch immer, hey, ich muss die Leute dann auch halten. Dementsprechend, ja, die richtige Auswahl ist mindestens genauso wichtig.
Letzte Frage, welche Headline würdest du gerne über KHR lesen in 5 Jahren?
In 5 Jahren würden wir gerne die Nasdaq-Glocke läuten. Also dementsprechend, KHR geht in New York an die Börse.
Okay, ist das ganz klar ein Moonshot, wo ihr sagt, pass auf, das ist den IPO, den wollen wir machen?
Definitiv. Also wir sehen das als ein sehr, sehr großes globales Problem. Und dementsprechend wollen wir es auch gar nicht klein halten, weil wir glauben, unsere Vision, die fliegt erst dann richtig, wenn das auch global angegangen wird. Dementsprechend unsere Bestrebung, da ein großer, relevanter Player zu werden. Und das ist so der logische Schritt.
Absolut. Finde ich super, genau darum geht es ja auch genau in dem Format, wenn es darum geht, zu sagen, welche Startups, aber auch Scale-Ups in dem Fall sind tatsächlich richtig spannend, mal genauer anzuschauen, auf dem Markt auch zu beobachten. Dementsprechend, Marco, ich sage ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das wirklich doch sehr interessante Interview.
Danke sehr.
Danke fürs Zuhören. Bei Fragen oder Anmerkungen stehe ich dir gerne über meine Social-Media-Kanäle zur Seite. Bis zum nächsten Mal. Und ich freue mich, gemeinsam mit dir Zukunft zu gestalten.